ARD.
Was geht ab, Ansar? Du genießt gerade die Sonne.
Genau, heute Morgen war kalt, jetzt auch immer die Sonne. So ist es Bremen, ne?
In Bremen treffe ich ein letztes Mal Ansar. Den Schiri, der nicht mehr sicher war, ob er noch Schiri sein möchte. Wir sitzen an der Weser und die Sonne knallt. Ansar ist jetzt 24, trägt einen Trainingsanzug und wirkt wie immer top motiviert. Heute ist ein großer Tag für ihn. Wie aufgeregt bist du von 1 bis 10?
Ich würde sagen schon 7.
Hätte ich bei dir nicht gedacht.
Warum?
Du bist so ein souveräner Mensch, so ein souveräner Mann. Du lässt dir nicht anmerken, dass du nervös bist, würde ich sagen.
Ja gut, ich lasse mir nicht anmerken, aber innerlich in mir ist irgendwo 6 oder 7.
Es brodelt.
Genau.
Ansar hat nämlich gleich eine wichtige Prüfung. Aber dazu kommen wir noch. Erstmal will ich wissen, wie es für ihn weiterging. Der Angriff auf dem Platz, wo dieser Spieler ihm so krass in den Rücken getreten ist, der ist mittlerweile fast 2 Jahre her. Damals hat Ansar noch überlegt, ob er aufhört. Aber heute will er über die ganze Zeit am liebsten gar nicht mehr reden.
Es war keine schöne Sache. Klar, wenn ich dann denken muss, dann ist für mich eine Belastung und die möchte ich halt nicht. Ne? Und das soll nicht meine Ziele verhindern.
Bei uns im Afghanischen sagt man, Ziel ist dem Fluss. Und der Fluss nimmt dann die schlechten Sachen mit. Weißt du, wenn man einen schlechten Traum hatte, man erzählt das dem Fluss.
Ja,
und dann bist du wieder bereit für was Neues.
Ja, so ist das.
Ansar hat es geschafft, das alles hinter sich zu lassen. Und, Spoiler-Alarm, er pfeift jetzt wieder. Deswegen hat er auch gleich diese eine Prüfung. Die ist nämlich für Schiris. Und da geht's für ihn auf gut Deutsch gesagt echt um die Wurst. Nur wenn er die schafft, kann er aufsteigen. Und das will Ansar unbedingt. Weiter nach oben, in größere Stadien. Road to DFB-Nachwuchsliga, aka Bundesliga für die Jugendlichen.
Und wie wichtig ist dieser Test jetzt ganz konkret für deine Schiedsrichterkarriere?
Ich würde sagen, sehr wichtig. Sollte ich jetzt hochkommen, dann ist es jetzt die Chance, weil nächstes Jahr bin ich ein Jahr älter.
Also, das sollte besser klappen heute. Sonst ist Ansar mit seinen 24 fast schon zu alt für die große Schiri-Karriere.
Worauf kommt es denn gleich an bei deiner Prüfung?
Heute geht es nur um den Fitnesstest.
Da laufen einfach alle überregionalen Schiedsrichter aus Bremen. Und nur ein paar von denen empfiehlt der Fußballverband hinterher weiter. Ganze 40 Sprints muss Ansar machen und das auf Zeit. Und danach kommt noch ein Test, wo er zeigen muss, wie gut er die Regeln kennt.
Konformität-Test, so nennt sich das.
Walla, deutsche Sprache, schwere Sprache.
Richtig schwierig, ja. Ich muss das erstmal richtig das Wort lesen, damit ich aussprechen kann. Jetzt gerade auf
dem. Ich wollte dir ja helfen, aber ich wusste selber nicht, wie man das ausspricht.
Gleich geht's aber erstmal ums Laufen. Wann musst du da sein?
Ja, so in 20, 25 Minuten dort sein.
Das heißt, du musst jetzt los, weil du hast 20 Minuten Weg, ne?
Ja, genau. Ich muss jetzt los.
Zeig dir, wer du bist.
Das mache ich.
Und wenn jemand frech wird, dann rufst du mich.
Aber natürlich.
Bis dann,
Brudi. Bis dann.
Ihr hört Spielabbruch. Das ist die 4. und letzte Folge. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin Yusuf Mirsad.
Und ich bin Hubertus Koch.
In diesem Podcast fragen wir, woher kommt die Gewalt im deutschen Amateurfußball? In einem Sport, den wir alle lieben und der eigentlich ja verbinden soll.
Ja, und ich habe tatsächlich ein bisschen Champions-League-Stimmung heute, weil es ist ja die letzte Folge, das große Finale von diesem Podcast mit Ansar, unserem Schiri, und Luca, der Spieler, der früher so gewalttätig war. Der plant Jahre später sein großes Comeback.
Es gibt 2, 3 Tore, die muss ich unbedingt noch schießen. Ich muss nochmal auf den Platz. Einmal muss ich noch. Jungs, schnallt euch an, holt euch die Schienbein schon, ich bin bald wieder da.
Und dann war da ja noch was. Beziehungsweise jemand.
Und hier heißt es, dass der Vizepräsident des DFB für unseren Podcast nach Bremen fliegt, damit wir ihn da so richtig auf den Pott setzen können und zu sagen, Digga, was geht eigentlich ab im Amateurfußball?
Ich will jetzt nämlich wissen, was tut der DFB gegen die Gewalt? Und ich sag's mal so, ich werde Antworten bekommen, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Alle 4 Folgen von Spielabbruch findet ihr schon jetzt in der App der ARD Audiothek.
So.
Ich stehe draußen vor unserem Studio. Es regnet in Strömen und ich warte auf meinen Interviewgast.
Oh, ich glaube, da kommt er. Mit dem Taxi kommt er angefahren.
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen angespannt. Ich bin ja sonst eher so der Kumpeltyp, aber jetzt muss ich den DFB-Vize gleich mit unseren Recherchen konfrontieren.
Ah, er sitzt hinten links. So ein Vizepräsident, der setzt sich nicht nach vorne, der sitzt natürlich schön hinten.
Aus dem Taxi steigt ein Mann Mitte 60, er trägt schulterlange graue Haare und ein kurzärmeliges Poloshirt. Ronny Zimmermann.
Moin.
Ich hab mich verschätzt, wettertechnisch.
Sag mir, Herr Zimmermann oder Ronny?
Ich bin so ein Duser, geh mal rein, mir ist kalt.
Zack, direkt per Du. Das wird das knallharte Konfrontieren im Interview nicht gerade einfacher machen, aber naja. Ich will ja jetzt erstmal zwei Sachen rausfinden. Erstens, sieht der DFB überhaupt das Gewaltproblem auf unseren Plätzen? Und zweitens, was will er dagegen tun? Ich versuch's zum Einstieg erstmal ganz locker.
Wie nah bist du dran an dem alltäglichen Geschehen auf den Plätzen?
Ich glaube schon, dass ich sehr, sehr tief dran bin. Ich bin heute noch im Vorstand eines A-Klassenvereines in Wiesloch, mein geliebter VfB Wiesloch, Blau-Weiß, das einzig schöne Blau-Weiß in Deutschland.
Und Schalke natürlich, ja. Sorry.
Nein, das einzig Schöne ist VfB Wiesloch.
Inwiefern bist du bei deinen Besuchen so mit Gewalt konfrontiert?
Bis dato bei, was weiß ich, 1000 Spielen noch keine einzige Situation dieser Art. Kurz davor, sehr wohl.
In Wiesloch ist die Welt anscheinend noch in Ordnung. Da haben wir bei unseren Recherchen ja ganz andere Dinge gehört.
In dem Zuge habe ich ja mit sehr vielen oder haben wir mit sehr vielen verschiedenen Leuten gesprochen, telefoniert, Spiele besucht, die sagen, boah, das ist hier unangenehm, oft zu spielen. Also Schiedsrichter, die unter Polizeischutz zum Auto gebracht werden, Spiele, die abgebrochen werden, Spieler, die Angst haben, bei bestimmten Auswärtsspielen überhaupt hinzufahren, weil sie wissen, da knallt's oder da kriege ich aufs Maul. Im DFB, wie wird diese Lage im DFB beobachtet?
Gut, DFB ist ja die Dachfirma, wenn man so sagen darf. Eigentlich machen das ja die Landesverbände, so muss man das, glaube ich, verstehen. Und es ist natürlich schwierig, du kannst als Verband nicht auf jedem Platz zu Hause sein.
Also, da bin ich dann doch verwirrt. Denn der DFB sagt, für das, was unter unserem Dach auf den Plätzen passiert, sind wir im Grunde gar nicht zuständig. Und da habe ich mich auch wirklich nicht verhört. Den Satz sagt Ronny gefühlt alle 2 Minuten.
Ja, nochmal, die Verantwortung für die lokalen Situationen trägt nicht der Deutsche Fußballbund. Der Deutsche Fußballbund ist der Dach, die Spitze, der kann unterstützen. Der Amateurfußball wird originär und selbstverantwortlich von den Landesverbänden gemacht. Da ist der DFB völlig raus.
Also der DFB sagt, wir sind völlig raus, wenn es um Gewalt im Amateurfußball geht. Das sollen die Landesverbände klären.
Mein Überblick über das, was die Landesverbände zum Thema Gewalt, Gewaltprävention machen, hat jeder ein anständiges Paket und man muss es halt in Anspruch nehmen und dann kriegt jeder Hilfe. Wenn du Fußball anbietest in einem Club, dann musst du das wissen. Das ist dein Know-how, genauso wie du wissen musst, dass dir ein Linksverteidiger fehlt. Genauso musst du das auch wissen. Und Hand aufs Herz, wer weiß als allererstes, welcher der 11-Kicker eine kurze Zündschnur hat. Das weiß der Trainer, das weiß der Spielobmann oder wie auch immer, der im jeweiligen Verein heißt. Und der muss die Lawine lostreten.
Also Ronny sagt, beim Thema Gewalt bekommt jeder Hilfe. Und sich diese zu suchen, das ist Aufgabe der Leute im Verein. Und da muss ich an mein Gespräch mit Lukas' ehemaligem Trainer denken.
Jetzt ist es nun so, wenn ich zusammentrage, was ich alles gehört habe von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass viele Ehrenamtler aufhören. Die haben Burnout und sagen irgendwann, ich kann nicht mehr, ich höre auf mit Fußball, ich kann hier nicht mehr 4-mal in der Woche auf dem Platz stehen und dann mich auch noch um meine Pappenheimer kümmern, die irgendwie Probleme machen und dann noch ein halber Sozialarbeiter und Vaterersatz sein. Die Leute, an die ich jetzt denke, für die muss ja das, was du gerade sagst, aber irgendwie auch ein bisschen wie Hohn klingen, wenn sie sagen, ich mach doch schon und tu doch schon, wie soll ich das denn alles noch machen? Weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe ich schon. Aber die früher haben es ja auch gemacht. Und da war die Situation ja auch nicht anders.
Ich habe echt das Gefühl, dass Ronny Zimmermann das Thema kleinredet und auf die Ehrenamtler abschiebt. Aber nicht nur auf die. Denn er geht sogar noch einen Schritt weiter.
Da würden wir uns, glaube ich, auch nichts Gutes tun, wenn man den Staat aus der Verantwortung rausnimmt. Weil das ist die Kernaufgabe des Staates. Das ist nicht die eines Fußballverbandes. Nochmal, wir können begleiten. Das tun wir auch gerne. Machen wir schon seit Jahren.
Also, der DFB in Person von Ronny Zimmermann sagt, Die Politik muss was tun. Genauer gesagt, die Städte und die Gemeinden.
Wir haben keine Integrationsspezialisten. Wir haben keine Sozialarbeiter bei uns beschäftigt. Da muss man Kooperationen schließen. Aber das alleine dem Fußball überzustülpen, halte ich für völlig falsch. Wer soll das bezahlen? Der Fußball ist nicht die Ersatzeinrichtung für alle Fehlentwicklungen der Gesellschaft. Wenn man das möchte, dann muss man ihn ausstatten.
Ich sag dir, wer das bezahlt. Nike bezahlt das. Denn vor nicht allzu langer Zeit hat der DFB ja diesen unfassbar undenkbaren Schritt gemacht und gesagt, mit Adidas, diese Ausstattung machen wir nicht mehr, wir gehen jetzt auf Nike. Kriegt bald ab 2027 100 Millionen Euro jährlich. Wenn man jetzt sagt, wir haben neue gesellschaftliche Herausforderungen, wir haben eine veränderte Welt, in der wir sind, warum kann man dann nicht sagen, hey, wir machen genau das, was du gerade sagst, das machen wir nicht, machen wir jetzt aber, weil wir wissen, dass das wichtig ist.
Ich habe nicht gesagt, wir machen es nicht. Ich habe gesagt, wir können es nicht als Hauptziel machen.
Ja, aber mal Sozialarbeiter anstellen mit 100 Millionen Euro mehr im Jahr, könnte doch irgendwie drin sein, oder nicht?
Bei 24.000 Clubs, 24.000 Sozialarbeiter, da sind die 100 Millionen alle weg und wir sind immer noch kein Weltmeister. Aber ich kann dich insofern beruhigen, dass da schon ein stattlicher Betrag in den Amateurfußball fließen wird. Wie, diskutieren wir gerade. Was verrate ich jetzt aber nicht. Aber ändert nichts
daran. Wieso nicht? Das wäre doch jetzt ein schöner, positiver Ausblick, wenn du sagst, was bald nochmal losgetreten wird. Kannst du denn sagen, ob es was mit den Themen zu tun hat, die wir gerade besprochen haben?
Ronny Zimmermann blockt ab, sobald es irgendwie konkret wird. Und mir geht am Ende dieser Betrag von 100 Millionen Euro jährlich nicht aus dem Kopf.
Ich bin sehr gespannt, was mit der Nike-Kohle alles angefangen wird. Ronny Zimmermann, danke schön, dass du nach Bremen gekommen bist zu uns.
Vielen Dank, sehr gerne und das nächste Mal mit besserem Wetter. Danke.
Ciao.
Ronny Zimmermann eilt aus der Tür und ich bleibe ein bisschen ratlos im Studio zurück.
Also ich finde es krass, das Interview ist jetzt gerade eine Sekunde vorbei und mein Eindruck ist, also erstmal als er ankam, dachte ich, oh, er wirkte ein bisschen kniepig. Am Anfang. Nee, ich kann das irgendwie gar nicht glauben. Also der DFB macht so viel Geld und ist da verantwortlich für alle Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer und schreibt sich das immer auf die Fahne oder das Ehrenamt und so weiter. Aber wenn es drauf ankommt, ist es so, ja, wir sind eigentlich nicht zuständig. Das müssen die anderen machen. Also wenn es drauf ankommt, stiehlt man sich aus der Verantwortung.
Irgendwie auch ein bisschen sus, ne? Ich habe das Gefühl, wir werden so ein bisschen gegaslightet. So, ihr sucht die Lösung zu den Problemen. Sorry, die haben wir nicht. Sucht woanders. So kommt das für mich rüber. Und ehrlich gesagt, konntest du ihn nicht ein bisschen härter rannehmen so?
Ja, er konnte sich immer ein bisschen rausreden und ich habe ihn jetzt nicht so zu packen bekommen, weil er ist mir wie ein Fisch durch die Finger geglitten, weil wir zu kumpelhaft waren. Weil wir zu per Du waren mit Ronny, war erster Fehler, Learning fürs nächste Mal, immer schön beim Sie bleiben, nicht so rumkumpeln. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auf diese strukturelle Ebene konfrontieren können, weil ich finde auch, insbesondere mit diesen Größenordnungen von 100 Millionen Euro, die man durch Nike bekommt, muss man einer gesellschaftlichen Verantwortung gerechter werden. Der Satz, wenn ich das an Sozialarbeiter gebe, sind wir immer noch nicht Weltmeister, spricht eigentlich Bände, dass es in allererster Linie um Leistung und um Performance geht und diese ganze soziale Verantwortung so ein Beiwerk ist irgendwie.
Ja, das ist schade, weil das Problem an sich ist auf jeden Fall größer als Fußball. Und ehrlich gesagt, das hat man ja auch bei Luca gesehen, dass da Gewalt ausgeübt wird. Das ist richtig schlimm, aber was vorher noch passiert ist, das war ja in dem Fall Rassismus. Und da, finde ich, muss man auch auf jeden Fall ansetzen.
Ja, auf jeden Fall, auch wenn er natürlich den ultimativen Masterplan jetzt, denke ich, auch nicht geben kann, aber da muss einfach mehr kommen als die Antwort, ja, das müssen die Leute machen, die es früher auch schon gemacht haben.
Ich nehme aus diesem Interview vor allem eins mit. Auf den Plätzen wird sich so schnell nichts ändern. Für Leute wie Ansar wird es erstmal nicht leichter. Den habe ich nach seiner Prüfung natürlich nochmal getroffen. Wie war deine Prüfung?
Sehr anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. Ich fühle mich gerade sehr überlastet, bin richtig kaputt und ja, am Ende, es war auf jeden Fall sehr anstrengend.
Ansar sieht echt ein bisschen fertig aus und klingt auch so. Aber ansonsten hat er ein Pokerface auf. Ich kann sein Gesicht überhaupt nicht lesen. Das heißt, wie war das Ergebnis?
Nicht bestanden, nein, Spaß. Ich habe bestanden. Ich habe bestanden mit Ach und Krach. Ey, das war für mich bisher von den Leistungsprüfungen, die ich gelaufen bin in den letzten 3 Jahren, die anstrengendste.
Ansar ist erleichtert. Und ich irgendwie auch.
Er hat jetzt die Chance, noch eine Liga aufzusteigen. Und wer weiß, vielleicht geht es ja für ihn noch weiter rauf.
Auf einmal als Schiedsrichter bist du in der dritten Liga, da sind 10.000 Zuschauer, 20.000 Zuschauer. Das ist schon, ja,
Achievement?
Ja, genau. Persönlich auch ein wichtiges Ziel.
Kann ich mir vorstellen, so später seinen Kindern sagen, ey, da war der und der Spieler dabei, der jetzt Profi ist, oder?
Ja, klar, ne? Da fühlt man sich auch irgendwo so stolz.
Bevor ich Anzahl verabschiede, habe ich noch eine allerletzte Frage an ihn.
Was wünschst du dir denn eigentlich so vom Amateurfußball, wie die mit Schiedsrichtern umgehen sollten, oder was erwartest du von den Trainern und Spielern?
Respekt. Also auf jeden Fall, Respekt ist eine große Sache und dieser Respekt ist aktuell nicht da.
Für Anzahl geht's heute noch ins Stadion, Werder gegen St. Pauli. Und für mich ist das jetzt der Moment, ihn zu verabschieden.
Jetzt musst du da nicht Schiedsrichter sein, aber trotzdem respektvoll bleiben.
Auf jeden Fall, ja.
Alles klar, Brudi.
Jetzt, wo ich ihn verabschiedet habe, werde ich gefühlt so ein bisschen melancholisch. Also A, sehe ich den Posten als Schiri mit komplett anderen Augen. Als Schiedsrichter hast du halt Verantwortung, bist Gefahr ausgesetzt, beleidigt zu werden und lately anscheinend auch attackiert zu werden, nur weil Leute nicht cool sind mit deinen Entscheidungen. Und B, Schiedsrichter sind am Ende auch nur ganz normale Menschen wie wir. Ich erinnere mich, ich hatte nach meinem Interview Anzahl sogar in der Moschee am Zuckerfest gesehen. Plötzlich sehe ich ihn. Ich nehme ihn bewusst wahr. Vielleicht ist das ein bisschen cheesy, aber ich glaube, jeder, der mal so einen Schiri aus einer anderen Perspektive erlebt, überlegt sich zweimal, ob er den Schiri anmotzt, geschweige denn angreift.
Hey, moin.
Was wird?
Und dann gibt's ja noch jemanden, den wir treffen wollen.
Na, und selber?
Schön, dich zu sehen. Kommt rein.
Geil.
Ich bin wieder in Mainz, bei Luca. Der ist mittlerweile 31 Jahre alt und die Massenschlägerei in Erfurt über 10 Jahre her. Und heute will er zum ersten Mal seit diesem Tag wieder Fußball spielen.
Und deswegen, also heute bin ich echt nervös. Heute gibt es die Rohversion von mir.
In den letzten Jahren hat bei Luca einiges echt gut geklappt. Zumindest auf dem Papier. Er ist aus Erfurt zurück nach Mainz gezogen, hat hier eine Ausbildung abgeschlossen und einen Job im Einzelhandel gefunden. Und irgendwann hat sein ehemaliger Anti-Gewalt-Trainer Stefan bei ihm angerufen und ihn auf eine Idee gebracht. Luca könnte doch selbst Trainings geben. Als Coach. Und das hat Luca dann auch eine ganze Zeit lang gemacht.
Ja, Luca, erstmal allgemein gefragt, wie geht's? Jetzt so jenseits von Smalltalk, dies, das, hey, wie geht's, bla bla, ankommen, so. Wie geht's?
Seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Schlecht. Sehr schlecht.
Zur Wahrheit gehört auch, Luca hat gerade seinen Job geschmissen. Mal wieder. Es gab Streit mit einer Kollegin, die hat Luca vor anderen kritisiert und der fühlte sich vorgeführt. Er schmeißt hin und setzt sich in die Bahn nach Hause. Luca ist also immer noch impulsiv und die Wut ist auch immer noch da. Aber mit dieser geht er jetzt anders um. Denn in der Bahn geht die Geschichte an dem Tag noch weiter. Luca telefoniert da mit einem Kumpel, um sich zu beruhigen, so wie er es im Anti-Aggressionskurs gelernt hat. Bis ihn auf einmal eine Frau von der Seite anspricht.
Hören Sie mal bitte auf, so laut zu telefonieren.
Das hat mich so rausgerissen.
Früher hätte Luca aggressiv reagiert.
Weil da wären auf jeden Fall miese Ausdrücke geflogen. Und es wäre mir auch scheißegal gewesen, ich hätte auch weiter telefoniert.
Aber heute sagt Luca nichts. Er rastet nicht aus und bleibt einfach sitzen.
Kurz vor Mainz habe ich es nicht mehr ausgehalten, habe angefangen zu heulen.
Aber was ist der Unterschied jetzt also in dir, dass du es nicht machst?
Also ich habe gelernt, obwohl es sich so anfühlt in erster Linie wie verlieren, wie Schwäche zeigen, wie Opfer sein, dass du trotz alledem als stärkere Person da rausgehst, dass ich heute mit 31 in der Bahn sitzen kann und anfangen kann, vor anderen Leuten zu heulen, ohne dass ich mir jetzt eingestehen muss, ich bin nicht männlich.
Also, auch wenn bei ihm noch nicht alles super stabil ist, hat Luca eine Entwicklung durchgemacht. Und Entwicklungen brauchen eben Zeit.
Wenn du dir das so ein bisschen ausmalst, was macht Leben für dich aus in der nächsten Zukunft?
Dass ich endlich mal ankomme. Verdammt, dass ich endlich mein Zuhause habe. Das wäre das Allerbeste, was jetzt noch passieren kann.
Und damit das passieren kann, will Luca raus aufs Land. Dort, wo früher schon alles irgendwie einfacher war. Damals, als er noch das wilde Kerle-Leben gelebt hat. Und das, was ihm damals so wichtig war, soll ihm auch auf dem Weg in sein neues Leben helfen.
Es gibt 2-3 Tore, die muss ich unbedingt noch schießen. Ich muss noch mal auf den Platz. Einmal muss ich noch. Jungs, schnallt euch an, holt euch die Schienbeinschoner, ich bin bald wieder da.
Heute hat Luca sein erstes Probetraining. Seit über 10 Jahren geht's endlich wieder auf den Platz.
Ja, das sind die alten Treter tatsächlich, die dann heute, die haben noch den Dreck von Erfurt drauf. Da ist das letzte Mal wurden die benutzt in Erfurt auf dem Rasenplatz.
Krass, Alter. Die sehen aber noch ganz gut dafür aus, dass sie wie alt sind?
10 Jahre.
Ja, mögen sie dir heute mehr Glück bringen.
Bin gespannt generell auch, wie das Tragegefühl ist. Es wird so krass gleich.
Hast du denn schon mal angehabt?
Nee, deswegen. Nein.
Boah, du wirst safe Blasen bekommen, Alter.
Das wird heute hässlich auf jeden Fall. Ihr werdet mich jetzt dick leiden sehen.
Ich bin gespannt, ob ich heute auf dem Fußballplatz den neuen Luca sehe. Den, der Teil eines Teams sein kann und vielleicht endlich ankommt.
Okay, let's go.
Let's go.
Die Leute in Lukas neuem Verein, die wissen nichts von seiner Vergangenheit. Von den vielen roten Karten, den Ausrastern und seinem Gewaltproblem. Und Luca will am liebsten, dass das so bleibt. Dem Verein haben wir gesagt, dass wir einen Podcast über Amateurfußball aufzeichnen. Und dass ich deshalb heute mit dabei bin. Mehr nicht.
Stabiles Amateurfeeling auf jeden Fall mit Kabinen als Container.
Yes, genau so wie es sein muss.
Die Container stehen neben dem Asche, etwas weiter durch ist der Rasenplatz. Um uns herum sind Weinberge und die Sonne knallt, obwohl es schon 18 Uhr ist.
Ich habe sehr oft Schule gewechselt, bin umgezogen und so weiter. Das ist das Unangenehmste. Kommt in eine bestehende Mannschaft rein, in eine bestehende Kabine rein, du bist der Neue und das ist so, boah, todesunangenehm einfach nur.
Genau so fühle ich mich genau jetzt in diesem Moment und ich habe gleich überhaupt keine Lust, jetzt darüber zu gehen, weil ich glaube, das ist die Person, mit der ich telefoniert habe, in dem grauen Shirt. So, jetzt kriege ich doch ein bisschen Gänsehaut.
Moin.
Grüß dich. Ist euer Trainer schon da?
Ja, gerade im Gespräch vorne.
Gerade im Gespräch, okay, dachte ich mir. Alles klar, danke dir.
Luca wirkt nervös und schaut sich die ganze Zeit um. Ein bisschen so, als ob er einen sicheren Anker sucht. In der Kabine wartet schon der Rest des Teams auf ihn.
Einen wunderschönen guten Tag, die Herrschaften. Hi, ich bin Luca, ich mache heute Probetraining bei euch. Hi.
Ja, hast du Laufschuhe dabei oder ist Laufschuhe?
Ich habe Laufschuhe auch dabei.
So, Jungs, jetzt lassen wir den Ball klatschen, spielen den um die Ecke dann.
Ahmed.
Ja.
Klatsch. Luca.
Jawohl. Ich mache den Kiebitz und setze mich an den Spielfeldrand. Erste Übung, 5-2. Luca muss direkt in die Mitte.
Laufrichtung spielen.
Bist du?
Ja.
Klatsch.
Und dann, nach ein paar mehr Übungen am Ball, geht's ans Laufen.
Weiß, Luca, weiß.
Ja, also es ist Runde 3 und jetzt kommt der Pulk an uns vorbei. Und es ist aber so, dass Luca schon relativ den Anschluss zum Feld verloren hat, der Arme. Sieh zu, Junge! Komm ran!
Nach 6 Runden Laufen ist Luca
kurz vor Kotzerei. Jetzt wird's hässlich. Und die Scheiße kommt jetzt noch.
Die Scheiße namens Zirkeldreh.
Kann ich reden? Das ist die Grenze jetzt.
So fertig Luca auch ist, eine Sache ist wirklich schön. Seine neuen Teamkollegen pushen ihn total.
Scheiße!
Nicht aufgeben, komm! Nicht aufgeben!
Du bist auch Supporter, ne?
Ich supporte den Luca auf jeden Fall. Man merkt, dass er lange kein Fußball mehr gespielt hat. Aber er macht das ganz gut.
Luca ist endlich wieder Teil einer Mannschaft. Und darum geht's ja am Ende. Ich würde sogar sagen, das ist doch das Beste am Amateurfußball.
Geile Mannschaftskollegen haben alle gepusht. Und Home Sweet Home, das war eine Erfahrung. Ich bin todesdankbar.
Luca ist gelöst. Und danach in der Kabine wirkt mit den Jungs irgendwie schon alles ganz natürlich. Als wäre er gar nicht der Neue.
Und jetzt knallt er sich ein Monster rein.
Das kickt.
Ich hab ganz vergessen, wie viel Spaß das macht.
Ich hab's übertrieben vermisst. Aber du merkst es immer erst, was fehlt, wenn's weg ist. Und jetzt, wo man's wieder hat. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich gerade.
Wie lange hast du nicht gespielt?
10 Jahre.
Viel Spaß morgen. Ja.
Und Luca darf wiederkommen, oder wie sieht's aus?
Natürlich, Luca ist dabei. Luca will schon Familie.
Dankeschön.
Ich schaue zu, wie Luca seine Fußballschuhe einpackt, die alten Treter aus Erfurt, und bin wirklich froh, dass ich heute hier mit dabei war. Weil sich's schon ein bisschen anfühlt wie ein Neuanfang. Und das wünsche ich Luca auch. Dass er in diesem Team ankommt und einen Platz findet. Und gleichzeitig frage ich mich auch, was wäre gewesen, wenn? Was wäre gewesen, hätte er früher so ein Anti-Aggressionstraining gemacht? Wenn er früher Vorbilder gehabt hätte, mehr Support, wenn sich mehr Leute hinter ihn gestellt hätten. Jedes Mal, wenn wieder irgendein D-Jugendvater vom Spielfeldrand eine rassistische Beleidigung reinschreit. Wenn alle gesagt hätten, nö, das geht hier nicht. Für diese Scheiße von Rassismus ist hier keinen Zentimeter Platz.
Herr Yusuf, jetzt sitzen wir hier auf einem Dienstagabend, 20.10 Uhr, Flutlicht ist schon an. Ich finde, so ein Fußballplatz hat immer so eine eigene Magie.
Und dieser Vibe einfach, weißt du, so kurz nach Feierabend zum Training, einmal abschalten, paar Buden machen.
Man muss sich vorstellen, eine Hälfte ist das Training, die andere Hälfte ist komplett leer, der Platz im Flutlicht, perfekter Kunstrasen, und ein Junge, der ist vielleicht so 9 oder 10, spielt alleine auf ein Tor, hat sich so ein paar Hütchen hingelegt zum Dribbeln und macht Torabschlüsse so aus 16 Metern. Und ich denke mir, dieser Junge, jeder, der hier spielt, war dieser Junge. Und das Ding ist, alle wollen ja einfach nur zocken. Alle, die hier sind, die kommen ja zum Training nicht, weil sie jetzt irgendwie Weltmeister werden wollen. Sollen wir sagen, ey, ich hab Bock Sport zu machen, ein bisschen mit den Jungs zu sein.
Welt aus, Probleme aus, fertig.
Während wir jetzt diesem Jungen zugucken, sage ich dir, wir haben noch angefangen mit diesem Podcast und haben Fragen gestellt, was ist auf dem Platz, aber im Grunde liegen die Antworten neben dem Platz. Woher Gewalt kommt, welche Rolle Rassismus spielt, Leute, die sich benachteiligt fühlen und dann auf dem Platz noch mehr benachteiligt werden oder gezielt provoziert werden. Und ich finde, die Antwort liegt vielleicht ein bisschen sehr einfach gesprochen, einfach im Sportmannsgeist, den man wieder entdecken muss und auf den man sich rückbesinnen muss.
Und deswegen sage ich, wir sind da alle in der Pflicht. Wenn wir nicht wollen, dass der Amateurfußball kaputt geht durch Gewalt, dann muss jeder von uns da seinen Teil dazu beitragen. Wenn du siehst, dein Kollege von dir, dem geht's schlecht, frag ihn doch mal, wie geht's dir? Was ist das Problem? Warum bist du so geladen? Wenn ein anderer Kollege von dir rassistisch angegangen wird, versuch das nicht runterzureden. Wir wollen einfach nur spielen, und wenn es so weitergehen sollte mit Gewalt und rassistische Beleidigungen und so weiter und so fort, der Fußball geht kaputt. Das, was uns am wichtigsten ist, und das wollen wir alle nicht.
Ist ja eigentlich jeder gefordert, solche Orte, die wir uns gerade angucken, zu erhalten, damit man da auch abschalten kann und eine gute Zeit haben kann.
Komm, Hubi, lass uns noch ein bisschen kicken, bevor wir nach Hause gehen.
Okay.
Okay, komm. Wir machen Best of Three. Wer keine Tore macht, muss die Tore tragen.
Alleine oder was?
Alleine, Digga.
Okay. Boah, wenn ich so über... Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Dieser Podcast hat aber auch dafür ein bisschen gesorgt, dass ich vielleicht auch wieder Bock habe, mich im Verein anzumelden. So diese Romantik, die das jetzt hat, und auch so ein bisschen die Verbindlichkeit von so einem Vereinsfußball ist nochmal was anderes, ne?
Weißt du was? Aua, Knie, Knie. Ich glaube, manchmal muss man auch einfach... Anfangen, ne? Hier, fangen wir an mit einem Pass.
Das war die 4. und letzte Folge von Spielabbruch. Alle 4 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Ich bin Yusuf Mirsad.
Ich bin Hubertus Koch.
Wenn es euch gefallen hat, dann schickt die Folge doch gerne euren Friends und eurer Fam. Und lasst uns eine Bewertung da, das hilft anderen, den Podcast zu finden.
Autorin Pamina Rosenthal. Redaktion Lea Utz und Jean-Luc Pignon. Musik und Sounddesign Marcel Becker-Neu. Grafikdesign Christopher Roos von Rosen. Distribution Maximilian Kamp und Markus Malich. Ein großes Danke an Marcello Bonventre, Marcel Heberlein und Till Ottlitz, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Und danke an Fini Anton, Rida Bussito, Felix Illemann, Oskar Knebel, Florian Nöbauer, Henrik Paro und Johann Weckenbrock.
Spielerbruch ist eine Koproduktion von Radio Bremen und dem BR Story Team 2025.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Fragt euch manchmal auch, wenn ihr die Nachrichten verfolgt, was das alles mit euch zu tun hat? 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen, stellt sich genau diese Frage. Jeden Morgen sprechen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. Das ist spannend und bietet neue Einblicke. Hört da doch mal rein, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.